Hey, schön, dass du den Podcast angeklickt hast und dich für den Rechenschaftsbericht interessierst. Was du gleich hörst, haben wir vor ein paar Wochen aufgenommen. Vorab zur DIKO haben wir mit allen aus der DL gesprochen und ihnen Fragen zum Rechenschaftsbericht gestellt. Leider wurde die DIKO inzwischen schon abgesagt, wie du hoffentlich mitbekommen hast.
Trotzdem will die DL dir den Podcast nicht vorenthalten. Also stör dich nicht, wenn wir einen Podcast zur DIKO einladen oder Werbung für die Gremien machen. Manches ist vielleicht nicht mehr ganz aktuell. Es ist geplant, die DIKO im Mai 2021 nachzuholen. Wir hoffen, dass wir uns dort dann sehen können. Aber sicherlich sind viele Antworten der DL-Mitglieder in unseren Interviews trotzdem hörenswert. Also viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Podcast des Rechenschaftsberichts der Diözesanleitung 2020. Wir sind
Selina
und Michi und heute begrüßen wir Hanna und Lukas.
Hallo!
Hallo!
Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch über die vergangene Amtszeit der DL kommen. Für Hanna ist es ihr erstes Jahr als DL und Lukas ist schon ein alter Hase.
Lukas, zum Start des Podcasts die Frage an dich. Was bedeutet es für dich persönlich, auf der Diözesankonferenz als DL Rechenschaft über digitale Arbeit abzulegen, vor allen Mitgliedern?
Ich finde die Frage super spannend, die du stellst, Selina, denn ich glaube, man hat es bei mir in der Diözesanleitungsarbeit bisher gemerkt, dass mir der Rechenschaftsbericht immer ein sehr wichtiges Anliegen ist und vor allem auch die Möglichkeit der Mitglieder Fragen zu stellen darüber, was wir tun. Ich glaube, es ist unmöglich, über alles, was wir in diesem Jahr getan haben, einfach so einen Bericht zu schreiben und den nachher zu verstehen und dass er auch irgendwie lesenswert ist und interessant bleibt, nicht alles zu erwähnen, aber zu wissen, was wichtig ist. Und ich glaube, dass der Teil des Rechenschaftsberichts die Möglichkeit gibt, für Mitglieder danach zu haken, wo Interesse besteht und was für sie relevant ist und da auch eine Antwort zu bekommen, wo ich kein Blatt vor den Mund nehmen muss, sondern ehrlich sagen kann und möchte, was lief gut, was lief nicht gut, wo haben wir vielleicht auch Versäumnisse und da auch eine Kritik zu bekommen, eine konstruktive, die mir rückspiegelt, was man vielleicht in Zukunft besser machen kann und was man weiter so machen sollte.
Dazu wollen wir in der jetzigen Podcast-Folge einen kleinen Beitrag leisten und wir haben auch schon mit Claudius und Luis über die Themen im vergangenen Jahr gesprochen. Hanna, jetzt ist ungefähr 11:15. Stell dir vor, wir würden uns zur ähnlichen Uhrzeit an einem Samstagmorgen auf der nächsten DIKO treffen. Was wäre in diesem Moment deine Aufgabe?
Puh, das ist eine schwierige Frage, wie die nächste DIKO aussehen wird. Das hat nämlich das DIKO-Team in der Hand und so ganz genau, was da laufen wird, weiß ich noch nicht. Also die Diözesanleitung hat natürlich schon die Aufgabe, die DIKO auch zu gestalten, aber wir wollen Kompetenzen, also Aufgaben und auch, ja, dass Menschen verschiedene Dinge entscheiden können und nicht nur die Diözesanleitung. Und deswegen hat das DIKO-Team, also die Leute, die sich um die Diözesankonferenz kümmern, haben einfach die Aufgabe, das zu gestalten. Also meine Aufgabe wäre es wahrscheinlich, ausgeschlafen zu sein, gut drauf zu sein, schauen, dass alles noch läuft und das auf dem Schirm zu haben, was das DIKO-Team von mir verlangt und auch, was vielleicht meine Ansprüche an mich sind. Das bedeutet, ich habe mich mit meinen restlichen Leuten, mit denen ich in der DL, also in der Diözesanleitung bin, abgesprochen und weiß einfach, was gerade Sache ist. Ja.
Okay. Hanna, wenn du in der Gruppenstunde oder auf dem Sommerlager von einem Kind gefragt wirst, wie es DL zu sein ist oder was man da zu tun hat, was würdest du dem Kind wie erklären?
Auch eine gute Frage. Ich glaube, ich würde so ein bisschen an der Pfarrjugendleitung aufhängen, weil das ist das, was die Kinder vielleicht schon kennen. Und würde halt sagen, ja, vielleicht hast du schon mal was davon gehört, dass wir Leitungsrunden haben und da treffen wir uns und besprechen, was so in unserer KJG vor Ort ablaufen soll. Und sowas Ähnliches machen wir ja eigentlich auch in der Diözesanleitung. Also wir treffen uns nicht nur als Diözesanleitung, als Gremium, sondern auch mit anderen Menschen. Zum Beispiel im Verwaltungsrat, da kümmern wir uns um Finanzen und sind da auch Teil davon. Und würde mich irgendwie daran entlang hangeln. Ich würde auf jeden Fall versuchen, die Dimension irgendwie klar zu machen. Also es geht nicht nur um Weiher, das ist meine KJG, sondern es geht um ganz Freiburg und alle, die da halt irgendwie Teil davon sind. Und dann würde ich halt auf die Reaktion achten und ich glaube, das Kind wird auch noch irgendwelche Fragen stellen, wenn noch was unklar ist. Ja.
Okay. Lukas, 4 Jahre nach Heldenwelten wäre dieses Jahr die Großveranstaltung Wabogo gewesen, die ja leider abgesagt werden musste. Als die Entscheidung getroffen wurde, dass die Absage fällt, was hast du dabei gefühlt? Was da dir durch den Kopf gegangen und was für Emotionen sind da im Spiel gewesen?
Wenn ich zurückdenke an Heldenwelten, dann war das eine ziemlich geile Veranstaltung. Ich war damals gerade noch, ja, ich war 14, glaube ich, 14 Jahre alt, war nur für das Wochenende da und habe KLG nochmal ganz anders erlebt, habe KLG-Feeling potenziert wahrgenommen und ich war in der Vorbereitung von Wabuhu mit in der Untergruppe Inhalt und habe mich da um das Programm gekümmert und dementsprechend ist es mir ziemlich schwer gefallen, zu akzeptieren, dass das jetzt einfach so nicht stattfindet. Also, dass man das einfach sein lässt. Ich fand, dass 2 Jahre intensive Vorbereitung in nichts geendet sind und leider alles irgendwie dann auch durch den Corona-Sog weg war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass bei vielen Leuten viel Trauer da war, sondern tatsächlich, dass in diesem in dieser Zeit, in der wir waren, leider wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich glaube, wir haben als Zusammenverband ganz, ganz viel Ressourcen in dieses Projekt gesteckt, zu Recht. Und ganz viele Menschen waren da engagiert, denen möchte ich auch danken. Das war richtig geil und ich glaube, dass die Leute auch KJG erlebt haben, auf einem ganz anderen Level, als sie es davor haben. Aber ich glaube, wir hätten das noch viel, viel mehr Leuten weitergeben können. Und das war leider nicht mehr da. Ich fand, Trauer, Frust und Enttäuschung dadurch, dass es nicht unbedingt wertgeschätzt wurde in dieser Zeit, dass eine unter vielen Sachen war, die abgesagt wurde.
Hanna, zu dem Bereich wollen wir natürlich auch von dir nochmal was hören. Was hat dir denn vielleicht geholfen, diese Entscheidung zu treffen, Wabuhu abzusagen?
Also geholfen hat auf jeden Fall, dass wir als Team da waren und das nicht an einer Person gehangen ist, sondern ich kann mich noch ganz gut an den Tag erinnern. Wir haben da, glaube ich, den ganzen Tag eigentlich nur geskypt und immer mal wieder jemand anderes dazu geholt und ja, einfach uns super lang darüber beraten. Das war ja auch schon im Vorfeld. Also es war ja nicht nur an einem Tag, wo wir gesagt haben, so, wir können es einfach nicht weiterlaufen lassen, sondern es ging schon Tage, vielleicht sogar Wochen davor, dass wir da daran gezweifelt haben. Beziehungsweise wir sind eigentlich immer noch relativ positiv in die Sache gegangen, bis wir dann leider haben feststellen müssen, dass es halt, ja, dass es nicht funktioniert. Ich kann es bestimmt nicht so krass nachempfinden wie der Lukas, weil ich einfach nicht Teil von dem Team war und da nicht so stark mitgeholfen habe. Aber trotzdem habe ich mich natürlich mega auf dieses Event gefreut. Und ja, also das ist ja eigentlich KJG-Arbeit, wie sie wirklich ist, vor Ort mit vielen Menschen zu sein, neue Menschen kennenzulernen und einfach eine schöne Zeit zu verbringen. Und trotzdem dabei vielleicht auch wichtige Themen anzusprechen. Also es war auf jeden Fall nicht einfach, aber es war das einzig Logische und rückwirkend war es auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, ja.
Ja, Lukas, wie wir gerade schon gehört haben, musste ja Wabuhu wegen Corona abgesagt werden. Corona ist, glaube ich, ein zentraler Punkt in der KJG dieses Jahr und auch in unserem Leben allgemein. Aber ihr habt dazu das Bildungsformat KJ gebildet gestartet. Was war dein Beitrag dazu und wie ist das Format angekommen bei den Mitgliedern?
Ich bin in der Zusammenleitung für Bildung zuständig und daher habe ich mich auch etwas um das KJ gebildet gekümmert, aber das ist nicht auf meiner Inspiration gewachsen, sondern da kam eine E-Mail von einem ehemaligen Diözesanausschussmitglied, der meinte, hey, wir haben da doch so ein Format, das heißt, wir sind auf Rädern, lass uns doch sowas online machen und also mach doch mal was in dieser Zeit, ihr könnt nicht einfach nur rumhocken und nichts tun. Und diesen Impuls haben wir genutzt und ich habe mal ein Konzept geschrieben und habe das in der Diözesanleitung vorgestellt und meinte, hey, ich habe mich da mal dran gehockt, das Bildungsteam war auch noch nicht so konstant, dass es hätte erarbeiten können, die hätten sich erst ein paar Wochen später getroffen, also haben wir einfach gesagt, okay, wir starten das Ganze. Ich habe mich mit der Monia, die als Bildungsreferentin für Bildung zuständig ist, getroffen und mit der abgesprochen, hey, es ist besser, wir starten das gestern als morgen und lasst euch da ein bisschen Zukunft in die Sache bringen und wir stecken da richtig Ressourcen rein, dass es geil wird. Und daraus, aus diesem Impuls, der da per E-Mail kam, ist Charity Bildet gewachsen. Ich glaube, es war ein Erfolgsformat, das wir als Diözesanverband selten so hatten und selten so schnell reagiert haben, um was auf die Beine zu stellen. Ich glaube, es hat uns gezeigt, dass wir, wenn wir Ehrenamt und Hauptamt richtig verbinden und richtig gut zusammenarbeiten, da Synergien raus haben. Also ich kann irgendwie zu anderen Zeiten nochmal mit Menschen sprechen, als die Leute, die hauptamtlich sind, und die haben aber trotzdem einen gewissen Zeitslot in ihren in ihrer Arbeit, den sie der KJG geben können. Und ich glaube, das wird durch KJG gebildet auf jeden Fall deutlich, dass wir da gut zusammenarbeiten können und Synergien nutzen können.
Ja, das klingt ja ganz cool. Wird es da auch zukünftig weiter irgendwas geben?
KJG gebildet wollen wir in einer gewissen Weise beibehalten, ja, auf jeden Fall. Aber wir möchten da nochmal einen anderen Fokus setzen. Das Bildungsteam wird sich drei Wochen nochmal genauer damit auseinandersetzen, wie KJG gebildet weiter funktionieren kann, weil das Format doch auch nochmal einen anderen Fokus bekommen soll. Es war bisher beim KJG gebildet ein ganz, ganz großer Fokus auf ganz konkreten Hilfestellungen, weil die an ganz, ganz vielen Orten die gleichen Probleme aufgetreten sind und wir da helfen wollten. Wir möchten in Zukunft nochmal mehr auf einen thematischen Fokus und auf einen kompetentere ReferentInnen zugreifen. So haben wir zum Beispiel, der Termin steht noch nicht, es ist auch noch keine finale Zusage da, aber wir haben Martin Watzlawick, einen Professor, angefragt aus Düsseldorf, der einen Input geben wird zum Thema Peergewalt in der katholischen Jugendarbeit und inwieweit denn Missbrauch, sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen selbst auch Teil des Missbrauchskomplexes ist, weil wir ganz oft in Präventionsschulungen und so jetzt diese Geschichte haben eines übergriffigen Erwachsenen gegenüber Kindern und die sexualisierte Gewalt von Jugendlichen gegenüber Jugendlichen oder Kindern gegenüber Kindern ganz oft außen vor lassen. Und ich glaube, daran wird deutlich an dem Beispiel, dass wir versuchen, nochmal konkretere und kompetentere ReferentInnen zu gewinnen, als nur, ich war als KJG Pfarrjugendleitung schon mal und kann darüber sprechen, was ich als Leitungserfahrung gemacht habe, sondern das sind einfach nochmal eine andere Qualität an Menschen, die uns so etwas erzählen können. Es wird kein, ich möchte nicht sagen, dass es kein MIDA-Tutorial mehr KJG gebildet geben wird, sondern eher, dass es noch eine Schippe draufgelegt wird und vielleicht der Zyklus sich nochmal verändern wird, weil ich vielleicht jetzt an einem Dienstagabend um 18.30 Uhr lieber rausgehe ins Schwimmbad oder am Baggersee liege, statt vorm Bildschirm zu sitzen und mir anzuschauen, wie man eigentlich die Buchhaltung in der KJG richtig macht.
Cool, das klingt richtig interessant und wir freuen uns, dass es da weitergeht und freuen uns, wenn wir da weiteres hören. Hanna, nicht nur KJG gebildet wurde dieses Jahr neu ins Leben gerufen, sondern auch das Team Basis hat sich im März zum ersten Mal getroffen. Was ist deine Aufgabe in diesem Team?
Also eigentlich ist meine Aufgabe nur zu schauen, dass dieses Team läuft. Also das anzustoßen und zu schauen, dass halt eben sich alle drin wohlfühlen und wissen, was ihre Aufgabe so ist. Aber für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich da auch wirklich mitarbeiten möchte. Eben nicht als Diözesanleiterin, sondern einfach nur als Hanna so. Und dementsprechend sind da meine Aufgaben ein bisschen mehr. Also ich denke mit, ich mache mit und ja, wirke einfach mit dem, was ich bin und was ich denke, was gut ist. Ja.
Wir wollen mit euch auch ins Gespräch kommen über den Klimastreik, über Fridays for Future, weil auch da habt ihr als DL euch stark gemacht und unsere Themen eingebracht. Lukas, es hat von Seiten der KJG eine Einladung an den Erzbischof gegeben und leider hat der die Einladung zum gemeinsamen Streiken nicht angenommen. Erzähl nochmal, wie kamst du dieser Einladung? Was hat es damit auf sich?
Letztes Jahr im September war doch der große Klimastreik. Da waren wir auch unter anderem als KJG an zwei Orten vertreten. Die KJG Taube-Bischofsheim war ganz schön aktiv in Taube-Bischofsheim und Menschen aus der KJG Taube-Bischofsheim haben dort die Demonstration organisiert, nicht als KJG, aber Menschen aus der KJG, und die Luise war dort als Ordnerin und hat von dort ein Follow-Me-Around gemacht. Ich war in Freiburg mit dem BDKJ auf der Veranstaltung und habe von dort aus ein Follow-Me-Around gemacht, und die Luise haben uns und ich haben uns in der Instagram-Story so ein bisschen ergänzt. Wir haben das dann später auch weiter evaluiert, und auf dem Neujahrsempfang mit dem Erzbischof im Januar hatten wir den Erzbischof angesprochen, ob er denn nicht Lust hat, auch mal Gesicht zu zeigen und sich nicht auch für unsere Schöpfung einzusetzen und die Bewahrung der Schöpfung. Er hat dann nicht Nein gesagt, hat aber auch nicht Ja gesagt, sondern ja, meint, es ist wichtig und es ist schön, dass wir da sind, und wir sollen ihm doch mal eine E-Mail schreiben mit dem genauen Termin, wenn der wieder feststeht. Das haben wir getan, oder das habe ich getan. Er hat leider nicht geantwortet, sondern nur sein Vorzimmer. Und es hieß, nein, er kann leider nicht streiken, er hat leider andere Termine. Das ist etwas komisch, weil dazu dient ja ein Streik, andere Dinge nicht zu tun und stattdessen zu streiken. Ich weiß nicht, ob er das Konzept verstanden hatte, aber das fand ich etwas schade. Also ich habe die Ausrede nicht ganz nachvollziehen können. Genau.
Okay, sei es drum. Aber ein super Versuch von Seiten der DL, auch den Erzbischof mit ins Boot zu holen. Das ist ja ein Thema, in dem du drin bist, wo es um die Vertretung des Verbands nach außen geht. Und so ist ein Teil deiner Arbeit in der DL, Lukas, auch die Vertretung in den BDKJ hinein. Wir haben gelesen, dass die Diözesanversammlung des BDKJ dieses Jahr verschoben wurde, auf September verlegt worden ist, und dass dazu ein Antrag von der DL geschrieben wurde zum Thema Geschlechtergerechtigkeit in Rede, Schrift und Bild. Das ist ja schon ein ziemlich altes Thema im BDKJ. Wie kommt es dazu, Lukas, dass da jetzt nochmal ein Antrag zu diesem Bereich auf der Agenda steht, beziehungsweise dass es da einfach noch keinen Beschluss gibt?
Ich glaube, wir sind da spät dran, auf jeden Fall. Die KJG hat es vor Jahren beschlossen, ich weiß gar nicht wann, aber es ist auf jeden Fall vor meiner Zeit gewesen. Und im BDKJ gibt es aber keine wirklichen Grundlagen, da, die irgendwie sagen, wie sich der BDKJ zu diesem Thema verhält. Sondern der BDKJ tut und tut, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, es tut dem BDKJ gut, wenn er sich mal darüber unterhält und sich damit auseinandersetzt, was es eigentlich bedeutet, geschlechtergerecht zu sein. Delegationen im BDKJ müssen meines Wissens nach nicht geschlechtergerecht besetzt sein oder paritätisch, und das sind Dinge, die wir als Manko erachten, wo wir sagen, hey, da sollte sich der BDKJ mal auseinandersetzen und auch sich vor allem in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit in Schrift sich damit auseinandersetzen, ob er denn nicht mit dem Sternchen gendern sollte in seinen Ausgaben, Flyern, Büchern, was er so rausgibt. Ich glaube, es ist auch ein Streitpunkt, den es mit der Abteilung Jugendpastoral, also der Amtskirche, gibt, die früher mit Binnen-I gegendert hat, mittlerweile ChristInnen und Christen sagt und hoffentlich in Zukunft ChristInnen sagt. Und ich glaube, da ist es wichtig, wenn der BDKJ einen Beschluss fasst, dass er damit auch politisch agieren kann und sagen kann, hey, wir möchten, dass ihr das auch in der Abteilung so umsetzt, wenn wir zusammen ein Magazin rausgeben. Früher gab es das echt, echt motiviert, dass man da sagt, hey, wir gendern einfach mit einem Sternchen und wir möchten, dass das viel, viel häufiger passiert, sodass es noch viel mehr zur Normalität wird. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir dieses Thema, auch wenn wir spät dran sind, jetzt auch nochmal im BDK diskutieren und da eine Grundlage dazu schaffen, wie sich der BDK dazu verhält. Ich glaube nämlich, dass es oft beim BDKJ fehlt an der Grundlage, sondern der BDK einfach tut. Und das bemerken wir in letzter Zeit ganz häufig, und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir mal wieder eine Grundlage schaffen wollen und fundiert eine Meinung haben möchten.
Okay. Hanna, jetzt haben wir eher eine persönliche Frage an dich zum Thema KJG. Wenn es eine Spende über 1.000 Euro an die KJG geben würde und du dürftest entscheiden, in welches der laufenden Projekte das Geld investiert wird, in welches der Projekte würdest du es investieren?
Wow. Also es ist super schwer, sich da zu entscheiden. Wow. Also es gibt so viele coole Sachen. 1000 Euro. Also ich würde mir auf jeden Fall überlegen, wo ganz viele Menschen was davon haben. Vielleicht irgendwas, was super offen gestaltet ist. Also ich würde zum Beispiel, sorry Verwaltungsrat, aber ihr bekommt die 1000 Euro nicht. der ist leider gewählt und damit können auch nicht so viele Leute davon profitieren. Vielleicht wäre es in die KJG und wir würden uns irgendwas Cooles überlegen, irgendeine Aktion, die wir trotz der aktuellen Situation machen können. Einfach weil ja die ganzen CSDs sind ja ausgefallen und dementsprechend waren wir auch relativ inaktiv. Und ich glaube, so ein finanzieller Boost, der könnte da nochmal was machen. Und ich finde es sehr wichtig, dass das Thema auf gar keinen Fall einschläft. Wir sind ein kirchlicher Jugendverband und in der Kirche muss einfach Flagge gezeigt werden. Das ist super wichtig und ich glaube, da werden vielleicht die 1000 Euro angebracht. Ja, genau.
Was ist denn im Bereich KJG, über den haben wir noch nicht gesprochen, für das kommende Jahr geplant? Kannst du schon einen Ausblick geben?
Also die KJG ist ja ein relativ loser Zusammenschluss. Also es gibt so Stammleute wie zum Beispiel den EC. der ist da immer dabei. Wir haben uns eigentlich nicht wirklich viele Gedanken über das nächste Jahr gemacht. Ich glaube, so Dinge wie auf dem CSD mitgehen sind klar und sicher. Aber ja, also wir haben uns tatsächlich nur einmal dieses Jahr getroffen, beziehungsweise wir haben miteinander telefoniert, das war vor den CSDs und haben einfach uns überlegt, was wir denn da so tun wollen. Aber fürs nächste Jahr haben wir eigentlich noch keine Pläne. Ja. Gut. Ah, und auf Wabohu wäre natürlich auch was am Start gewesen. da weiß ich aber gerade gar nicht mehr so genau, was da so alles Plan war. Ich weiß, dass Betty Barbecue wurde auf jeden Fall, glaube ich, angefragt. Und ja, also viel buntes Zeug.
Wir haben noch eine Frage zum zurückliegenden Jahr an dich, Hanna. Auf der Herbstkonferenz 2019 bist du neu als Diözesanleitung gewählt worden. Jetzt zu diesem Zeitpunkt liegt knapp ein Jahr der Amtszeit der DL hinter dir. Wenn du dich so zurückerinnerst an den Moment, an dem du dich vor der Konferenz vorgestellt hast, was schätzt du ein? Mit welchem Satz aus deiner Vorstellung hast du die Mitglieder überzeugt, dass sie dich wählen?
Schwierig. Also meine Vorstellung war jetzt sehr unprofessionell auf der Diözesankonferenz. Ich war nämlich so aufgeregt. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so unter Power, Stress, Adrenalin, was auch immer. Alles, was ich mir eigentlich vorher zurechtgelegen habe, habe ich einfach über Bord geworfen, habe gedacht, ja, das mache ich ja schon. Dem war nicht so. vielleicht habe ich die Menschen damit überzeugt, dass ich ehrlich war und gesagt habe, Leute, greift mir mal ein bisschen unter die Arme, stellt mir mal irgendwelche Fragen. Ich werde schon irgendwas dazu sagen können. Also ein konkreter Satz wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Vielleicht ist es auch einfach ja, das, was ich auf der Diözesankonferenz so getan habe, was die Menschen vielleicht überzeugt hat. Nur weil man mal einen Aussetzer hat, heißt das ja nicht, dass man nicht in anderen Sachen ganz gut ist. Ja, ich glaube, dass da viel davor einfach passiert ist und dass meine Vorstellung jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass ich gewählt werde.
Lukas, du als alter Hase in der DL, welchen Tipp würdest du denn jemandem geben, der am DL-Sein interessiert ist?
Just do it.
Kurz und knapp. Wow, gut. Wenn du nochmal eine Entscheidung, die die DL in der letzten Periode so getroffen hat, nochmal überdenken könntest, nochmal diskutieren und nochmal neu abstimmen könntest, welche Entscheidung wäre das? Gibt es da eine? Genau, Lukas, Frage noch an dich.
Ich glaube, wir diskutieren in der DL ganz schön viel. Wir sind ein ziemlich vielfältiges Team und das tut uns, glaube ich, richtig gut, weil wir Dinge nicht einfach abnicken. Ich glaube, es gibt wenig, was wir einfach abnicken, sondern wirklich kontrovers diskutieren, aber auf einem sachlichen Niveau und uns gut Gedanken machen. Ich glaube, das habe ich auch in meinem persönlichen Rechenschaftsbericht geschrieben, ich würde nochmal in Richtung Kontaktarbeit darüber sprechen wollen. Ich glaube, Kontaktarbeit ist eine der wichtigsten Dinge, die wir als Diözesanleitung tun müssen und als Diözesanebene tun müssen, um mitzubekommen, was überhaupt passiert, weil nur dann kann ich eine gute Arbeit leisten. Wir haben viel der Kontaktarbeit an KJG-ReferentInnen in Anführungszeichen ausgelagert und ich glaube, davon profitieren wir oder davon profitieren viele Ortsgruppen, dass sie einen regen Kontakt mit KJG-ReferentInnen haben. Ich glaube aber nicht, dass das uns als Sozialleitung davon entbindet, zu Ortsgruppen Kontakt zu haben, weil nur dann weiß ich, für was ich eigentlich Interessensvertretungen betreibe und für was ich Lobbyarbeit betreiben muss. Gerade in der Corona-Zeit war es jetzt super wichtig, zu hören, wo Probleme auftreten, um zu wissen, wo ich laut sein muss und für etwas zu kämpfen. Also ich bin im Landesjugendring als Vertreter des BDKJs und wenn ich weiß von 10 Ortsgruppen, dass es da Probleme mit den Räumlichkeiten gibt, weil Hygienekonzepte viel zu streng sind und nicht möglich sind umzusetzen, dann ist es wichtig, das zu wissen und das weiß ich nur, weil ich gute Kontaktarbeit gemacht habe und weil ich in Kontakt mit vielen Ortsgruppen bin. Und ich glaube, dass wir hier nochmal gut darüber sprechen müssen, wie wir da als KJG-Referentin und die Diözesanleitung zusammenarbeiten können, um uns gegenseitig zu helfen bei der Arbeit und uns aber nicht gegenseitig behindern und ausspielen würden. Also ich glaube, das sollte kein Gegeneinander sein.
Du hast ja jetzt schon auf den Kontakt mit den Ortsgruppen zurückgegriffen jetzt gerade. Hattest du denn das Gefühl jetzt während der Zeit der Pandemie, dass du eher mehr Kontakt hattest mit den Ortsgruppen oder eher weniger? Also dass natürlich weniger persönlicher Kontakt war, ist logisch, aber allgemein der Kontakt, wie sah es da aus?
Ich glaube, dass wir als Diözesanebene ganz schön stark wahrgenommen wurden und der Mehrwert von Diözesanebene greifbar geworden ist. Wir hatten die Myriam in der Diözesanstelle, die, glaube ich, jeden Tag von 5 bis 6 Ortsgruppen Anfragen bekommen hat, wie es denn eigentlich aussieht bezüglich Hygienekonzepten, wie es aussieht bezüglich Lagern und unsere Meinung als Diözesanleitung ganz schön gefragt war. Wir hatten ganz schön oft die Frage bekommen, hey, sollen wir unser Sommerlager absagen, weil Menschen einen Rückhalt gebraucht haben. Und ich glaube, den können wir als Diözesanebene ziemlich gut bieten. Sowohl über den finanzielle Dinge, wie wir Soli-Vorort und Förderverein haben, aber auch durch unser Know-how und unsere Erfahrung, die wir in der Jugendarbeit gesammelt haben, durch unsere Vernetzungsmöglichkeiten, die wir im BDKJ haben, in die Abteilung an verschiedenen Orten durch die Diözese verteilt. Ich glaube, dass das den Mehrwert der Diözesan eben noch mal ganz, ganz stark herausgearbeitet hat und greifbar gemacht hat für Ortsgruppen. Und insoweit würde ich schon sagen, dass wir als Diözesan eben noch mal auf einem anderen Level wichtig waren und auf einem anderen Level Kontaktarbeit gemacht haben. Wenn keine Pandemie gewesen wäre, wenn alles gut läuft, brauche ich die Diözesanebene für andere Dinge, aber nicht, um so viel Support zu leisten. Und ich glaube, dass wir das dieses Jahr ziemlich gut gemacht haben.
Hanna, in deinem persönlichen Teil im Rechenschaftsbericht schreibst du, dass du in deiner Amtszeit inspirierende Menschen kennenlernen durftest und Diskussionen über Themen führen durftest, die in deinem vorherigen Leben einfach noch keine Rolle gespielt haben. Hast du für uns ein Beispiel für so ein Thema?
Ja, also auch mehrere. Aber eins zum Beispiel wäre, Kirchenpolitik war für mich davor zwar vielleicht in gewisser Maßen relevant. Also ich habe gewusst, was ich doof finde. Und jetzt hat es aber einen ganz anderen Stellenwert. Also wenn jetzt was passiert, dann muss ich auch eigentlich, also habe ich die Verpflichtung, eine Meinung dazu zu haben. Und dann diskutiert man auf einmal zum Beispiel über den synodalen Weg, der vorher wahrscheinlich nicht so wichtig in meinem Leben gewesen wäre, aber dadurch, dass zum Beispiel der Lukas Teilnehmer davon ist, hat man einfach eine viel größere Verbindung damit. Und wenn es jetzt um KJG-Dinger geht, dann sowas, so Sachen wie Personalentwicklung. Also wann habe ich mich davor denn damit auseinandergesetzt? Wer hat wo wie viel Prozente und wer macht was in der Arbeitszeit? Das sind Dinge, die vorher in meinem vorherigen Leben einfach nicht relevant waren.
Als DL warst du auch damit betraut, die Veränderungen, die Wandelwerke angestoßen und beschlossen hat, umzusetzen. Hanna, deswegen die Frage an dich, wie war es für dich, diese Veränderungen umzusetzen, die von deinen Vorgängerinnen und Vorgängern in der DL angeregt worden sind?
Also vorweg, wir sind immer noch auf jeden Fall dabei. Wir sind noch nicht so an unserem Endziel. Das D-Team ist zum Beispiel noch nicht am Start. Das hat sich noch nicht getroffen. Aber ja, also wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die Anfangszeit auf unserer ersten Klausur als Diözesanleitung, da ging es ganz viel darum, wie wollen wir leiten und wie können wir das tun in diesem Entwicklungsprozess? Wie können wir da irgendwie ja, dem, was beschlossen worden ist, gerecht werden? Und wir sind da immer mal wieder vor Probleme gekommen und haben gemerkt, ja, dass wir Dinge einfach noch nicht so ganz verstehen. Und dann war es manchmal auch schwierig, dass da keine Menschen mehr da sind, die eben das beschlossen haben und das gut durchdacht haben. Und wir saßen da und dachten uns so, okay, und wie soll das jetzt funktionieren? aber ich finde, dass wir es ganz gut hinbekommen haben. Und ja, also mir macht es total viel Spaß, so eine Freiheit zu haben, was Neues da reinzubringen. Also wir sind auf jeden Fall gerade in der Situation, dass wir neu machen müssen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Ich finde es schön, dass wir das müssen. und haben dementsprechend auch eine große Freiheit. Und die genieße ich sehr. Und man kann viele Dinge ausprobieren. Und vielleicht merkt man auch zwischendrin, ja, okay, war jetzt vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Aber dann ist es ausprobiert und dann weiß man, was man besser machen kann. Ja.
Ja, wir haben jetzt ja ganz schön viel gehört, dass trotz der Pandemie und eigentlich ein Stillstand in der Welt, in der KLG trotzdem extrem viel gelaufen ist. Lukas, welcher Begriff hat für dich denn das hinter dir liegende KJG-Jahr geprägt und warum?
Ereignisreich. Ich glaube, wir haben als Sozialleitung auf ganz, ganz viele Ereignisse, die so passiert sind, ziemlich gut und souverän reagiert. Wir hatten, glaube ich, große Herausforderungen, überhaupt mal einen Termin zu finden, wann wir uns treffen, weil wir 5 ganz unterschiedliche Menschen sind und alle vor dem Terminkalender. Und ich glaube, das war eine Herausforderung. Und dann trotz dieser Herausforderung irgendwie nie zu wissen, wann man sich jetzt wirklich treffen kann und wann man sich wiedersehen wird und wann man Dinge wirklich diskutieren kann, haben wir, glaube ich, souverän auf viele, viele Dinge, die an uns herangetragen wurden, reagiert und waren nicht nur immer die hinterhergerannt sind, sondern auch die agiert haben und die vorausschauend gehandelt haben, so rum.
Wir wollen langsam mit euch zum Ende des Podcasts kommen und deswegen die abschließende Frage an Hanna. Hanna, was war für dich das Wichtigste, was du im letzten Jahr gemacht hast?
Also wichtig ist auf jeden Fall ziemlich viel. Für mich persönlich war auf jeden Fall wichtig, immer mal wieder aus meiner Comfortzone sozusagen rauszugehen, Herausforderungen anzunehmen. Das war auf jeden Fall wichtig. Und einfach da zu sein, also ja, so die aktuelle Situation, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, über Corona, aber einfach ja, den Ortsgruppen zu vermitteln, da ist noch jemand und die Personen, die stehen hinter euch und ihr habt trotzdem die Entscheidungsfreiheit. Also wir haben ja niemand irgendwas aufgezwungen und das wollten wir ja auch gar nicht, sondern einfach, wir sind da und wir gehen mit euch ins Gespräch, wenn ihr das natürlich wollt. Und ich glaube, das ist auch eines der wichtigsten Aspekte als Diözesanleiterin, einfach da zu sein und immer ein offenes Ohr für die Probleme vor Ort zu haben. Ja.
Vielen Dank, Hanna. Noch eine letzte Frage an Lukas. Worauf sollte sich die Diözesanleitung in der nächsten Amtszeit fokussieren?
Ich glaube, ich würde nochmal Kontaktarbeit sagen. Und Kontaktarbeit aber zu allen Menschen in dieser KJG. Ich glaube, dass Vernetzung zentraler Punkt ist, der KJG ausmacht, der die Gemeinschaft und KJG-Feeling am besten beschreibt. Kontaktarbeit ist, glaube ich, da ein Sammelbegriff sowohl zu Ortsgruppen, sowohl zu den verschiedenen Teams auf Diözesanebene, zu den wichtigen ReferentInnen, die wir an ganz vielen verschiedenen Stellen haben, zur Bundesleitung, zum BDKJ, zu den Menschen in dieser Abteilung und in dieser Kirche. Und Gesellschaft. und glaube, dass Kontaktarbeit essentiell ist für dieses Amt.
Dann sind wir schon an der Stelle angekommen, an der wir Danke sagen. Danke, Hanna, und danke, Lukas, dass ihr uns Rede und Antwort gestanden seid. Und falls dich die Antworten von Hanna und Lukas neugierig gemacht haben, kannst du Folgendes tun. Entweder den Rechenschaftsbericht nachlesen unter kjg-freiburg.de oder zur nächsten Podcast-Folge nochmal einschalten, wenn wir auch noch mit Luise sprechen.
Ansonsten sagen wir Tschüss und bis zur DIKO.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.